Sehr geehrte Damen und Herren von der Bibliothek, Stadtbibliothek Göppingen, die Frau Oberhauser und ich, Rüdiger Wolf vom Manuela Kitzler Verlag, wollen Sie hier ganz herzlich begrüßen zur vierten Sommerlesung auf dem Kornhausplatz. Starten werden wir mit der Frau Rücker, Lausbubenmädchen von der Schwäbischen Alb. Danach stößt der Herr Buchholz zu uns mit Gottesgeist im Filztal. Es folgt die Göppinger Schreibwerkstatt. Da finden gerade noch letzte Vorbereitungen in der Bibliothek statt, habe ich gerade erfahren. Nach einer kurzen Pause erzählt uns der Herr Schönweiler was über Schlotzer Rottenbach. Der Herr Hummel, Junior Martin Hummel, wird aus dem Buch seines Vaters Karl Hermann Hummel lesen. Und zum Abschluss bekommen wir hier Einblick in einen Mordfall. Und das Ganze wird dann auch gleich noch als szenische Lesung dargestellt von der Bühne in Rechberghausen, Theater im Bahnhof. Die geben einen kurzen Einblick in ein Stück, was dann im Herbst dort präsentiert wird. Ich gebe ganz kurz noch an die Frau Oberhauser ab, dass sie hier als Hausherrin bzw. Vertreterin der Hausherrin auch noch sie kurz begrüßen kann. Und dann hören wir von der Frau Rücker.
Genau. Ah, auch von uns aus, von der Stadtbibliothek aus, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das Wetter passt, dass wir doch hier draußen sein können, in diesem schon besonderen Ambiente, dass auch die Verpflegung so ganz gut passt. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Frau Rücker, vielen Dank. Ein Lausbubenmädchen von der Schwäbischen Alb. Frau Rücker hat es schon gesagt, wir haben das Büchlein da. Sie müssen es aber nicht heute hier kaufen. Sie kriegen es auch im normalen Buchhandel. Die Göppinger Buchläden haben es eigentlich ebenfalls alle da. Als zweites darf ich heute ankündigen, jemand Bekanntes, recht Bekanntes meiner Meinung nach, den Herrn Buchholz, Christian Buchholz, wohnt jetzt in Dürnau, war Pfarrer in Stuttgart, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll und Schuldekan für den Kirchenbezirk Nürtingen und später Göppingen-Kirchheim. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Kirch- und lokalgeschichtlichen Fragen, hat sich auch sehr stark mit Blumhardt beschäftigt und hat vor anderthalb Jahren bei uns das Büchlein rausgebracht, Gottesgeist im Filztal. Es wird demnächst die zweite Auflage erscheinen. Es wird demnächst auch, zumindest noch in diesem Jahr, ein zweiter Band erscheinen, wo weitere Persönlichkeiten aus dem christlichen Umfeld hier im Landkreis vorgestellt werden. Und zwei der hier erwähnten bekommen dieses Jahr noch einen Stolperstein. Also er hat mit dem Buch zumindest schon etwas erreicht, auf zwei Personen aufmerksam gemacht, die sonst wahrscheinlich in der Geschichte untergegangen werden. Ich darf Herrn Buchholz nun herbieten. Ich habe mir auch sein Leseexemplar genommen gerade, um das nochmal zusammenzustellen, und darf an den Herrn Buchholz abgeben.
Ja, meine lieben Damen und Herren, ich danke für die freundliche Begrüßung und Einleitung durch Herrn Wolf. Die beiden, für die im Herbst zwei Stolpersteine verlegt werden durch den Künstler Demnig, sind Adolf Zanker und Georg Halder oben in Gruibingen. Sie sind beide Opfer der Nazi-Justiz gewesen und 1944 ermordet worden. Ich möchte aber jetzt über diese beiden Männer nicht lesen, sondern zwei andere Menschen und Lebensgeschichten Ihnen vergegenwärtigen. Das Büchlein bemüht sich, Geschichten, Lebensgeschichten von Personen darzustellen, die hier in Göppingen oder im Raum Göppingen, im Filztal und drüben in der Voralb im Lauf der Jahrhunderte bedeutungsvoll waren, und zwar nicht irgendwie, sondern aus religiösen Gründen. religiös motiviert waren. Und das ist interessant, dass in unserer Region es davon einige bedeutende Menschen gibt. Ich wähle jetzt zwei aus, über die ich lesen möchte. Das eine ist Johannes von Hieber. Wer ist Johannes von Hieber? Kein Mensch kennt ihn heute mehr, vermute ich mal. In dem Buch habe ich also die Lebensgeschichten von solchen Personen dargestellt und immer überschrieben mit einem Stichwort. Hier bei Johannes von Hieber steht das Stichwort drüber: der Staatspräsident an der Vils. Geboren ist Hieber in Waldhausen. Er studiert ab 1880 Philosophie und evangelische Theologie in Tübingen am Evangelischen Stift bzw. an der Universität. Hieber wird Repetent am Stift, das sind fertige Theologiestudenten, die das Examen abgelegt haben und den Jungen beim Studieren helfen. Noch heute gibt es das Repetent am Stift. Er wird promoviert 1885 und wird Vikar in Aalen. Dann 1890 Pfarrer in Tuttlingen. Schließlich 1892 Professor am Karlsgymnasium in Stuttgart. Früher hat man die Lehrer an den Gymnasien Professor genannt. 1894 ist Hieber Ausschussmitglied im Evangelisch-Sozialen Kongress, einem Forum von Nationalökonomen, Historikern, Staats- und Rechtswissenschaftlern sowie von Theologen aus dem gesamten damaligen Deutschen Reich. 1895 wird er Mitglied der Liberalen Deutschen Partei. 1897 bis 1910 hat er den Vorsitz inne im Hauptverein des Evangelischen Bundes, der kurz vorher gegründet worden war zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen. Es gab damals viel Streit zwischen den großen Konfessionen der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche und dem Deutschen Reich. Welche Rolle spielt die Kirche im Kulturbetrieb der damaligen Zeit? 1898 bis 1910 ist Hieber Mitglied im Reichstag. Von 1900 bis 1910 und dann wieder 1912 bis 1932 Abgeordneter im Württembergischen Landtag. 1910 wird er zum Direktor des Königlich-Württembergischen Oberschulrates berufen, also so eine Art Kultusminister. Politisch unterstützt Hieber die deutschen Kriegsanstrengungen im Ersten Weltkrieg, bleibt noch lange Monarchist, also Anhänger der Monarchie, die dann 1918 zu Ende ging, und erhält noch während des Krieges einen persönlichen Adelstitel. Das konnte der König damals verleihen. Von Hieber hieß er dann. 1919 ist er Gründungsmitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, eine Art Vorläufer der heutigen FDP. Und Mitglied in der verfassunggebenden Landesversammlung. Nach dem Kriege, ich sagte es, ist der König ja zurückgetreten. Wir haben eine Republik hier gehabt dann in Württemberg und man musste eine neue Verfassung, neue Gesetze, neue Ministerien einführen und da war er sehr aktiv. Jetzt wird er offiziell Kultusminister im letzten Kabinett unter König Wilhelm II., und danach unter Staatspräsident Wilhelm Bloß, dessen Nachfolger er von 1920 bis 1924 ist. Also er wurde Ministerpräsident des Landes Württemberg. 1921 ist Hieber Teilnehmer am ersten Bietigheimer Tag, einer Einrichtung, die es bis heute gibt, wo zwischen Kirche und Sozialdemokratie es immer wieder Begegnungen gibt und Leute aus Kirche und Sozialdemokratie Vorträge halten. 1924 ist er wieder Mitglied im Reichstag. Auch ist er Mitglied verschiedener Landessynoden, also unseres kirchlichen Parlaments. Dort ist er auch Vorsitzender des Ausschusses für Lehre und Kultus, der sich auch mit dem Fall Schrempf beschäftigen muss. Pfarrer Christoph Schrempf hatte 1891 aus intellektuellen Gründen das öffentliche Bekenntnis des Apostolikums, also des Glaubensbekenntnisses, bei einer Taufe verweigert. Ein Pfarrer verweigert das Lesen des Glaubensbekenntnisses bei einer Taufe und verursacht daraufhin eine große Unruhe und Debatte um das Verständnis und die Deutung des Glaubensbekenntnisses. Sie wissen alle, das Glaubensbekenntnis steht nicht in der Bibel, es ist im 3., 4. Jahrhundert entstanden. Wir sagen immer, es ist also die Tradition der Urchristenheit und wir lesen das ja bis zum heutigen Tage bei Taufen etwa. Und Schrempf sagt, das ist nicht in Ordnung, das kann ich so nicht machen, das ist kein biblisches Wort. Heber versucht zu vermitteln und schlägt für die Taufe eine referierende Einleitung zum Apostolikum-Text vor, aber er hat keinen Erfolg. Heber wird dann zeitweise Vorsitzender des Ausschusses für das Spruch- und Liederbuch der Evangelischen Kirche. Wir haben gerade von der Frau Vorrednerin, der Frau Autorin Rücker gehört, dass sie Lieder hat lernen müssen im Religionsunterricht, gell? Das war früher so üblich, heute lernt man auch noch, aber nicht mehr so viel. Und da war er verantwortlich dafür, bei der Auswahl. Als Staatspräsident ist er wesentlich an der einvernehmlichen Regelung der strukturellen Beziehungen zwischen Kirche und Staat beteiligt. Bis 1918 war ja der König Bischof der evangelischen Kirche. Dann gab es die Revolution. Was tut die Kirche ohne einen Bischof? Also man muss alles neu regeln. Es gab dann einen Kirchenpräsidenten und das musste alles neu formuliert werden. Heber kauft 1922 als Staatspräsident die Villa Reitzenstein, heute Sitz des Ministerpräsidenten Kretschmann, für den Sitz des Staatsministeriums. Ich schreibe hier in Klammer, bis heute noch Sitz des Ministerpräsidenten, oben auf dem Bubenbad in Stuttgart. Scheitert politisch an der von ihm geplanten Verwaltungsreform. Er wollte die Oberämter abschaffen, das haben nachher dann die Nazis gemacht. Er wollte das schon in den 20er Jahren. Daran ist er gescheitert und ist dann auch als Staatspräsident zurückgetreten. Er bleibt bis 1932 Mitglied im Landtag. Und nun kommt die Göppinger Ader von Heber. Heber verbringt seinen Ruhestand im Haus seines Schwagers, des Besitzers der Bleicherei, heute Kunstmühle Röhm in Uhingen. Dort verbrachte er seinen Ruhestand. Er pflegte seine alte Freundschaft mit Dekan Stahl hier in Tübingen. In Uhingen ist er auch verstorben. Das Grab befindet sich auf dem Stuttgarter Waldfriedhof. Zu Lebzeiten erhält Heber verschiedene Ehrungen. Er wird Ehrendoktor für Agrarwissenschaften in Hohenheim und dann Ehrendoktor der Juristischen Fakultät in Tübingen. Die Grund- und Hauptschule in Uhingen ist nach ihm benannt. Ein ganz wichtiger Mann in der Geschichte unseres Landes Baden-Württemberg. So, jetzt habe ich noch vorbereitet einen Mann aus der Nazi-Zeit. Denn das war ja hier in Göppingen eine schwierige und schlimme Zeit, wie in den meisten deutschen Städten und Dörfern. Überschrift: Unerträgliches Hakenkreuz. Eugen Jeck. Eugen Jeck ist 1877 in Stuttgart geboren. Nach seinem Studium ist er von 1908 bis 1911 Pfarrer im Kirchenbezirk Ulm. Von 1911 bis 1921 ist er zunächst als geistlicher Mitarbeiter von Christoph Blumhardt drüben in Bad Boll im Kurhaus tätig und später, nach dem Tod von Blumhardt, als Pfarrer im Dienst der dortigen Brüdergemeine, die das Kurhaus ab 1920 leitet. Jeck war von Blumhardt als Nachfolger, also als Leiter des Kurhauses, der Einrichtung dort vorgesehen gewesen. Er erteilt Unterricht am Herlinschen Töchterinstitut in Eckwelden. Noch heute zeugt die Jecksche Villa in der Badstraße in Bad Boll von der Familie Jeck. 1921 bis 1926 ist er Pfarrer in Öhringen. Dann wird er Pfarrer in Göppingen, hier an der Oberhofenkirche, bis 1938. Dort gibt es gleich Auseinandersetzungen mit den Nazis wegen der Beflaggung der Kirche aus Anlass des 1. Mai 1933. Sie erinnern sich, im Januar haben die Nazis die Macht an sich gerissen und dann ging diese Schreckensherrschaft los. Nicht nur die Nazi-Organe, sondern auch die Kirchenleitung hatte die Kirchengemeinden angewiesen, zum neuen Feiertag des 1. Mai die Hakenkreuzfahne auch an kirchlichen Gebäuden anzubringen. Der 1. Mai ist damals als staatlicher Feiertag eingeführt worden und Staat und Kirche, also der nationalsozialistische Staat und die evangelische Kirche, haben die Gemeinden angewiesen, hängt gefälligst zum 1. Mai die Hakenkreuzfahne an eure Kirche. Und was ist geschehen? Sie werden es gleich hören. Bereits zum sogenannten Tag von Potsdam am 21. März 1933 hatten auch nach Erlass des evangelischen Oberkirchenrats in Stuttgart alle Glocken geläutet, aus Freude über dieses wunderbare Ereignis. 10 Minuten lang, schreiben die Zeitungen. Damals hatte schon Jeck geschrieben, es ist mir unerträglich, das Hakenkreuz an Kirchen zu sehen. Großformatige Porträts von Hindenburg und Hitler sollten zum 1. Mai an den Türmen der Oberhofenkirche angebracht und durch 4 Scheinwerfer beleuchtet werden. Also schon damals hat man diese mediale Wirkung gekannt, große Fotos und dann beleuchten. Der Kirchengemeinderat unter Jecks Vorsitz lehnt das Vorhaben ab, weil, Zitat, das Hakenkreuz im Widerspruch mit dem Christuskreuz stehe. Einige Mitglieder des Kirchengemeinderats argumentieren, man schulde doch der Regierung Dank für die Rettung aus der Gefahr des Bolschewismus, der Unordnung und der Unsittlichkeit. Nazischergen dringen in die Oberhofenkirche ein, der Mesner wird bedroht, Jeck protestiert, Zitat, ich weiche der Gewalt, gebe aber heute einen genauen Bericht an meine vorgesetzte Behörde, also in die Kirchenleitung nach Stuttgart. Zwar bewertet der Oberkirchenrat 2 Wochen später das Vorgehen der Partei als Missbrauch des Gotteshauses, stimmt aber dem grundsätzlichen, dem Ansinnen der Beflaggung selbst grundsätzlich zu. Dekan Stahl, den ich schon erwähnte bei Hieber, mit dem Jeck auch eng befreundet ist, hatte vorher versucht, die Wogen zu glätten und drückt danach die, Zitat, freudige Anerkennung des erhebenden und in glänzender Ordnung geschehenen Verlaufs der gesamten Feier aus. Von den beiden illuminierten und mit den Konterfeis versehenen Türmen der Oberhofenkirche gibt es ein sehr eindrucksvolles Foto. Immer wieder wird es in Geschichtsbüchern gezeigt, Oberhofenkirche behängt mit den beiden Fotos Hindenburg und Hitler. 1936 wird Jeck wieder wegen seiner, Zitat, Attacken gegen die nationalsozialistischen Anschauungen über Blut und Rasse, Zitat Ende, angegriffen. 1938 beklagt Jeck in seiner Abschiedspredigt, dass die Kirche wegen ihres Glaubens an die Sache Christi mehr und mehr von Gefängnis und KZ bedroht sei. Wir wissen, dass manche führende Leute aus den Kirchen, aus den evangelischen und katholischen Kirchen im Gefängnis gelandet sind, im Konzentrationslager gelandet sind und da zum Teil auch ermordet worden sind. Konrad Plieninger, ein Kenner der Regionalgeschichte hier, führt Jecks geistlichen Widerstand gegen die Nazis auf das Vorbild von Blumhardt zurück, der ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Ächtung der Regierung entgegengetreten sei. Bereits in den 20er Jahren wird Jeck zum bedeutenden Biografen der beiden Blumhardts. Dieses Buch Blumhardt, Vater und Sohn, 1925, erreicht damals eine außergewöhnlich breite Leserschaft und trägt zum hohen Bekanntheitsgrad der beiden Blumhardts bei. Ebenso später Werner Jeck, der Sohn, mit seinem Werk Blumhardt, Vater und Sohn und ihre Welt. Jeck sammelt auch die gesamte greifbare Korrespondenz, Predigten, Andachten und Druckschriften von Johann Christoph Blumhardt, dem Vater, und Christoph Friedrich Blumhardt, dem Sohn, die heute als einzigartiger Nachlass im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart deponiert sind. Ohne diesen Jeck hätten wir die ganzen Schriften und Predigten und Bücher und Artikel von den beiden Blumhardts nicht. Das war alles verteilt in den Familien und in den Häusern von Boll und so weiter hier bei uns in Württemberg. Das war Jeck, Eugen Jeck, unerträgliches Hakenkreuz. Ich fürchte, Herr Wolf, wir sind fertig, gell? 3 Minuten, noch eine kurze Geschichte. Dann will ich noch eine Frau Ihnen vorstellen. Im Buch sind auch einige Frauen selbstverständlich. Ich muss gerade gucken, dass ich sie finde. Also es sind Personen aus der uralten Geschichte, aus dem 11., 12. Jahrhundert, aber auch Frauen, Leute aus der Gegenwart. Katharina Müller, Maria Katharina Müller, die kennen Sie alle. Die ist auch hier drin. Dui Ketter von der Alp. Maria Katharina Müller, Bollinger, wird in Nellingen auf der Schwäbischen Alb geboren. Ihre Schulausbildung erfährt sie in Geislingen. Sie wird Landwirtschaftslehrerin an der Landwirtschaftsschule in Esslingen und ist verheiratet mit Wolfgang Müller. Sie wird Kirchengemeinderätin, ich kürze jetzt etwas, hier in der Stadtkirche drüben in Geislingen. Dann wohnt sie hier in Göppingen. Sie wird Vorsitzende der Synode, also des kirchlichen Parlaments hier in Göppingen, und ist dann Mitglied des Kirchenparlaments in Stuttgart im Gesprächskreis Offene Kirche, einer liberalen Bewegung unserer Kirche. Sie erhält die Berufung durch die Kirchenleitung in die Synode als Synodaler. Man wusste damals noch nichts mit Frauen anzufangen. Also lieber Synodaler Maria Katharina Müller, so hieß das. Es gab noch keine weibliche Form dafür. Müller bestreitet erstmals einen richtigen Wahlkampf für die Kirche zusammen mit ihren Kindern in der Fußgängerzone mit dem Slogan »Wählet unser Mutter«. Bei der Auszählung der Stimmen heißt es »Ich glaub, das Mädle von der Alp kommt nein«. Und sie hat gewonnen. Sie ist in die Synode gewählt worden. In der Synode vertritt sie zeitweise zusammen mit Pfarrer Klaus Schäffbuch von der Reuschkirche Göppingen und dem Architekten Gerhard Keller aus Süßen den Wahlkreis hier. Sie ist Mitglied im Beirat der Evangelischen Akademie, und Klaus Schäffbuch, später Dekan in Esslingen, sagt, ich muss schon zugeben, bei diesen Synodalinformationen ein bisschen Schiss habe ich ja immer schon vor Ihnen gehabt. Wir haben dann damals berichtet über die Verhandlungen im Parlament, und dann hat er gesagt, dieser gebildete und sehr männlich auftretende Klaus Schäffbuch, ein bisschen Schiss habe ich immer gehabt. Während der turbulenten und friedensbewegten Zeit der 80er Jahre ist sie Beisitzerin für Kriegsdienstverweigerer in Stuttgart. Im Ruhestand, das kennen Sie, ist sie Stadtführerin in Göppingen, auch unter dem Titel »Drei Weiber bummeln durch Göppingen«. Sie führt auch zum Jüdischen Museum und gestaltet Führungen für Kinder. Sie ist auch aktiv gewesen im Rahmen der Partnerschaftsbeziehungen zwischen dem evangelischen Kirchenbezirk und dem lutherischen Bezirk Menchumbojo, früher WUM, in Kamerun. Frau Müller tritt immer wieder als Ketter von der Alp in der Öffentlichkeit und auch bei privaten Anlässen auf, um ihre Heimatliebe und die schwäbische Kultur zu pflegen. Sie hält Vorträge auch vor den Landfrauen. Eine wunderbare Frau. Gott sei Dank haben wir sie. Hier nachzulesen, in dem Büchle bei Frau Kienzel zu erwerben. Ich danke.
Herr Pfarrer Buchholz, vielen Dank für die Einlage.